MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Sie hören das MKR, grüß Gott. Die Pfarrei Allerheiligen in München-Schwabing, die ist so etwas wie ein kleines Zentrum für ukrainische Geflüchtete geworden. Sie finden dort eine Lebensmittelausgabe, eine Kleiderkammer und sogar Bücher in ukrainischer Sprache. Und all das haben ehrenamtliche Helfer der Pfarrei auf die Beine gestellt. Am vergangenen Wochenende hat Bischof Bohdan Schurach Allerheiligen besucht. Das Oberhaupt der mit Rom verbundenen katholischen Ukrainer in Deutschland wollte einerseits seine Landsleute ermutigen und vor allem aber auf der anderen Seite den vielen Helfern Danke sagen.
Der Bischof ist da und eine Frau aus der Ostukraine, erzählt Bohdan Schurach gleich, wie eine deutsche Familie sie nach ihrer Flucht beherbergt hat. Es sind solche Geschichten, die Bischof Schurach bei seinem Besuch in der Münchner Pfarrei Allerheiligen immer wieder hört.
So bewegt uns immer wieder diese Gastfreundlichkeit, die Liebe, mit der unsere Flüchtlinge aufgenommen wurden, sowohl in der Familie als auch in der Kirche. Und für mich Gastfreundlichkeit, Mitleid, Solidarität der deutschen Gesellschaft mit Ukrainer weitere Beweis dafür darstellt, dass Europa seine christliche Seele nicht verloren hat.
Mit ganzer Seele haben es jedenfalls die Ehrenamtlichen in Allerheiligen geschafft, eine Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge aufzubauen. Dazu zählt vor allem die kleine Leihbücherei in der Pfarrei. Die Leiterin Sabine Pasti und ihr Team haben rund 350 Bücher in ukrainischer Sprache für Kinder und Erwachsene besorgt. Bis aus Ingolstadt oder Murnau kommen Geflüchtete, um hier kostenlos Literatur auszuleihen. In der Pfarrei ist so ein Netzwerk entstanden, das weit über die Bücherei hinausreicht.
Wir wurden gefragt, ob wir das machen würden, eine ukrainische Abteilung eröffnen. Das haben wir gemacht. Zur gleichen Zeit in etwa hat der Herr Bergmann die Gemeinde gefragt, ob er seine Lebensmittelverteilung hierher verlagern darf. Herr Bergmann spricht Russisch und hat somit auch die Ukrainer im Netz angesprochen. Und dadurch kommen die jetzt auch zur Essensverteilung.
Der erwähnte Hans-Peter Bergmann schleppt gerade eine Kiste mit gespendeten Gurken ins Pfarrheim. Schon seit einigen Jahren rettet er Lebensmittel und organisiert jeden Mittwoch und Samstag die Ausgabe an bedürftige Menschen. Kamen früher nur 50 bis 60, so sind es seit dem Ukraine-Krieg oft doppelt so viele. Aber Hans-Peter Bergmann hat genug Verbindungen und Spender, dass er immer ausreichend Obst, Gemüse oder Brot für alle hat. Er will von seinen Kunden nicht einmal eine Bestätigung vom Sozialamt, die Lebensmitteltafeln sonst oft verlangen.
Das heißt, also es findet keine Bedürftigkeitsprüfung oder Ähnliches statt, sondern wer sich anstellt, bekommt etwas. Ich sage immer, wer sich 3 oder 4 Stunden für eine Einkaufstasche anstellt, hat die Bedürftigkeitsprüfung bereits abgelegt, weil das macht sonst keiner.
Dann öffnet er 2 Kartons mit Knäckebrotpaketen. Sie stammen aus einer Konkursmasse und sind noch 3 Monate haltbar. Hans-Peter Bergmann hat auch einen großen Helferkreis aufgebaut. Zudem gehört der 12-jährige Mischer. Er ist selbst vor 2 Jahren mit seiner Mutter vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und jetzt fast jeden Samstagnachmittag im Einsatz.
Ich mache alles, was die anderen machen. Wurst sortieren oder Käse sortieren. Hauptsache ist Verteilung. Ich verteile auch mit.
Dafür verzichtet Mischa aufs Computer- oder Fußballspielen mit Gleichaltrigen. Sein Ehrenamt ist dem Schüler wichtiger.
Ja, weil ich mag einfach Menschen helfen. Da gefällt mir, dass ich nicht nur die Zeit einfach mit Freunden verbringe, sondern weil ich viel über das Leben hier lerne.
Viele Geflüchtete, an die Mischa Lebensmittel austeilt, kommen an anderen Tagen auch in die Kleiderkammer nach Allerheiligen. Die Hilfsangebote der Pfarrei sind für sie aber nicht nur materiell wichtig. So wie für diesen Mann sind sie auch ein Ort der Begegnung.
Für mich das ist sehr wichtig, weil hier wir mitnehmen Lebensmittel und wir können Bücher nehmen. Und hier so viele ukrainische Leute.
Und oft hören die Helfer das ukrainische Wort «Дякую». Das heißt, danke. Auch von dieser Frau. Sie erzählt von der großen Hilfsbereitschaft, die sie überall in München erfahren hat. Besonders warmherzig und liebevoll sei es aber in Allerheiligen. Und deshalb fühlt sie hier ein kleines Stück Heimat. Bis zu Bohdan Schurach ist dieses Engagement gedrungen. Der Bischof für die katholischen Ukrainer in Deutschland wollte deshalb unbedingt die Pfarrei im Münchner Norden besuchen. Für ihn zeigt dieses Engagement, wie viel Nächstenliebe im Kleinen, ganz selbstverständlich und ohne großes Aufsehen gelebt wird. und dass vielen Deutschen der Krieg in seiner Heimat nicht gleichgültig geworden ist.
Dass die Leute weiterhin entschlossen sind, an unserer Seite zu stehen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Nur so können wir das Übel des Krieges überwinden. Wenn wir Einheit aufbewahren, werden wir die Liebe weiterhin zeigen, und zwar mehr mit Taten als mit Worten.
Dann steigt Bischof Zürach wieder in sein bescheidenes Dienstauto. Der nächste Termin ruft. Schließlich ist er für Gläubige in ganz Deutschland und Skandinavien zuständig. Aber auch er hinterlässt nicht nur Worte in Allerheiligen. Zu seinem Besuch hat er über ein Dutzend Kartons mit ukrainischen Büchern mitgebracht, die nun in den Bestand der Bücherei einsortiert und ihre Leserschaft finden werden. Aus der Pfarrei Allerheiligen in München-Schwabing, Alois Biel für das MKR.
Die Aussage von Papst Franziskus rund um die weiße Fahne, die hat vor kurzem für einen großen Aufschrei gesorgt. Und auch Pfarrer Rainer Maria Schießler war über die Aussage des Papstes zunächst erstaunt. Aber nur kurz. Wie er jetzt darüber denkt und was das mit einem fliegenden Pferd zu tun hat, das hören Sie jetzt.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation sieht, der an das Volk denkt, der den Mut der weißen Fahne hat, zu verhandeln. Und heute kann man mit Hilfe der internationalen Mächte verhandeln. Das Wort verhandeln ist ein mutiges Wort. Wenn man sieht, dass man besiegt ist, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben, zu verhandeln. Sie schämen sich, aber mit wie vielen Toten wird es enden? Verhandeln Sie rechtzeitig, suchen Sie sich ein Land, das vermittelt. Man muss sich nicht schämen zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird. Diese Worte, das jüngste Statement von Papst Franziskus, hat gewaltige Reaktionen ausgelöst, vor allem ganz deutliche Kritik von denen, die unentwegt, wie jüngst auch unsere Außenministerin Frau Baerbock im TV-Gespräch betonen, dass die Ukraine diesen Krieg niemals verlieren darf. Ansonsten sind dem Aggressor Putin und seinen Spießgesellen Tür und Tor geöffnet, seine imperialistischen Angriffe auf den Westen fortzusetzen. Und natürlich gilt das für alle Diktatoren in dieser Welt. Sie schäme sich, eine Katholikin zu sein, meinte gar die FDP-Außenpolitik-Expertin Strack-Zimmermann. Und ich sehe jetzt schon die nächste Welle an Kirchenaustritten auf unsere Pfarrämter zurollen. Wieso fordert der Papst nicht, dass Putin seine Piratenflagge einholt, nimmt sich Kyrill den Ersten an die Brust und appelliert an die Täter als an die Opfer, so die Kritik der Politikerin. Unterstützung bekommt der Papst, naturgemäß von der AfD, den Linken und Sarah Wagenknecht, auch das war zu erwarten. Geteilt wird jetzt von allen Seiten, wie seine Aussage eigentlich gemeint ist. Nein, er spricht nicht von bedingungsloser Kapitulation der Ukraine. Waffenstillstand sei gemeint, betont der Vatikan. Verhandlungen machen doch nur Sinn, wenn auch nicht mehr erschossen, gemordet, vergewaltigt und verschleppt wird. Dass der Papst keine konkreten Anreden macht, weder Putin und Kyrill beim Namen nennt, das soll dann der diplomatischen Notwendigkeit geschuldet sein. Ich muss jetzt Franziskus nicht von Amts wegen unbedingt verteidigen, aber ein Blick auf die Gesamtsituation hilft vielleicht ein wenig weiter, etwas Dramatik aus der Sache zu nehmen und seine Aufforderungen nicht gar zu isoliert und extrem hinzustellen. Fakt ist, dass nach diesen zwei Kriegsjahren in der Ukraine alle, vor allem aber die Ukraine selbst, total erschöpft ist. Dieses Land kann nicht mehr. 18% des ukrainischen Territoriums hat sich die russische Armee bereits einverleibt. 3,7 Millionen Menschen mussten ihre angestammte Heimat innerhalb des Landes verlassen. 6,4 Millionen sind außer Landes geflohen. Insgesamt hat der Krieg die westlichen Unterstützer bislang rund 250 Milliarden Euro gekostet, das Fünffache des jährlichen Bundeswehretats. Die ukrainische Regierung ist mittlerweile in ihrer Kriegsführung weitgehend abhängig von ausländischer Hilfe. Das bedeutet doch streng genommen, auch ohne militärische Niederlage hat das Land doch schon längst weite Teile seiner Souveränität verloren. Hinzu kommt, dass die westliche Isolationsstrategie an sich gescheitert ist, so gut sie gemeint war. Russland zeigt sich auch im dritten Jahr nach dem Überfall ökonomisch sehr vital. Die westlichen Sanktionen hatten einen kurzfristigen Effekt. Die Neuverlegung der Lieferketten und die Etablierung einer Kriegswirtschaft jedoch haben das dann ausgeglichen. Die weltgrößte Rohstoffmacht wie Russland kann man nicht so einfach in die Knie zwingen. Das ist nun mal so. Und dann steht uns bei einer möglichen Wiederwahl Donald Trumps in den USA ein klarer Richtungswechsel ins Haus, der ganz sicher auch die zukünftige westliche Unterstützung der Ukraine in Frage stellen wird. Die Vorboten sind schon am Horizont sichtbar. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich immer wieder klar und deutlich positioniert und er ist nicht bereit, weder finanziell noch politisch, wie man heute neudeutsch sagt, all in zu gehen. Die Bundeswehr unseres Landes wird nie zum Kriegsgegner Russlands werden, verspricht er unentwegt. Und das beruhigt auch mich, wenn ich ehrlich bin. Natürlich wollen dies auch die Unionspolitiker verhindern, keine Frage. Ein wichtiger Faktor ist auch die Sehnsucht der europäischen Wirtschaft. Sie wird in der Zwischenzeit immer größer, will endlich wieder die Beziehungen zu Russland normalisieren und erwarte bereits das große Geschäft beim Wiederaufbau der Ukraine. Investoren, Unternehmenschefs und ganze Staaten bereiten sich bereits auf ein Projekt vor, das nach Schätzungen der Europäischen Investitionsbank $1 Billion private und öffentliche Gelder kosten könnte. Dies alles zusammen, einmal so betrachtet, führt zu dem nüchternen Fazit, dass dieser blutige und unmenschliche Krieg wirklich endlich aufhören muss. Jedem ist bewusst, dass ein Putin ein Trickser und Täuscher ist, so wie es auch mit dem Überfall auf die Ukraine gezeigt hat. Aber irgendwie ist er doch gedanklich an allen Beratungstischen des Westens heimlich gegenwärtig. Papst Franziskus weiß das und er weiß auch, dass er als Papst eigentlich machtlos ist. Dass er schon gar nicht Macht über andere Staaten hat und dass er immer nur zum Frieden mahnen, aber niemanden dazu zwingen kann. Mit der Bergpredigt und den Seligpreisungen kann man keine Politik machen. Nur für mich selbst kann ich sie anwenden. Die anderen müssen sich freiwillig anschließen. Allein darauf hofft er. Jetzt mal die Frage, soll er das als Papst nicht tun? Oder wäre mir ein Papst lieber, der zur Aufrüstung ruft? Was wäre denn, wenn man wenigstens etwas Zeit gewinnen würde, etwas Ruhe und Übersicht in die ganze Gemengenlage bringen würde, was ja bekanntlich auf den Schlachtfeldern nicht stattfindet? Hier geht's nur ums Töten und Vernichten. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem Reisbauern im fernen Osten. Der wurde zum Tode verurteilt, weil er seine Steuerschuld nicht beglichen hatte. Aus dem Nichts heraus schlug er seinem König vor, doch mit ihm einen Deal zu machen. Er würde dem Lieblingspferd des Königs das Fliegen beibringen, innerhalb von 3 Tagen. Wenn er das schaffen würde, dann sollte er ihn doch freisprechen. Der König war so erstaunt über diesen irrwitzigen Vorschlag, dass er darauf einging und sagte, okay, das machen wir. So ging der Reisbauer nach Hause in sein Dorf. Seine Dorfbewohner haben schon davon gehört, was für einen unglaublichen Vorschlag er gemacht hat. Und sie fragten ihn völlig erstaunt, wie kannst du nur? Ein Pferd, auch das Pferd des Kaisers, kann nicht fliegen. Wie kannst du ihm das nur vorschlagen? Das schaffst du nicht, auch nicht in 3 Tagen. Ja, sagte der Bauer, da habt ihr recht. Aber ich habe wenigstens 3 Tage meines Lebens gewonnen. Und wenn es nur um diese 3 Tage geht, denke ich mir, vielleicht war das der Hintergedanke des Vorschlags von unserem Papst. Und vielleicht dann eine Fortsetzung des Miteinanderredens, das dann endlich mal wieder begonnen hat. Das hätte sich doch schon gelohnt, oder? Mag sein, dass die Aussage von Papst Franziskus für manche hilflos, irrational, weltfremd klingt. Vielleicht ist es auch wirklich nur der berühmte letzte Strohhalm. Aber was, wenn es jetzt genau der Lösungsweg wäre? Und dann bin ich auch tief zufrieden, dass endlich meine Kirche mit im Gespräch ist und etwas vorschlägt. Ich wünsche uns allen, dass es vielleicht doch gelingt, an den Tisch, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und über den Frieden zu reden und die Gewalt gemeinsam zu verurteilen. Selbst Moskau, habe ich gehört, hat Papst Franziskus gelobt. Wäre ja schon ein erster Anfang. Und euch wünsche ich eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Sie können die Folge auch jederzeit nochmal nachhören und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf münchner-kirchenradio.de. Ein Konzert, bei dem man selber auch noch mitmachen kann. Das gab es in der vergangenen Woche in der Herz-Jesu-Kirche. Denn bereits zum 2. Mal hat die Musikerin Monika Drasch zusammen mit dem Michaelsbund zu einem Mitsingkonzert eingeladen. Auf dem Programm standen diesmal Passionslieder. Meine Kollegin Brigitte Strauß war dabei.
Rund 100 Menschen waren gekommen, um mit Monika Drasch und dem Bariton Martin Danes zusammen zu singen. Unter Anleitung, aber ganz einfach, so hatte die Sängerin es versprochen. Eine gute Stunde gab es Altbekanntes. Aber auch einige Stücke, die eher unbekannt und schwierig zu singen waren. Die haben die beiden Musiker vorgetragen und das Publikum konnte genießen. Wie zum Beispiel dieses Lied, das treue Fans aus dem Michaelsbund-Podcast Lieder zwischen Himmel und Erde kennen. Fiel ein bisschen aus dem Rahmen, denn es war ein weltliches Antikriegslied.
Große Kügel hört man sausen, aber kleine noch viel mehr.
Und die Sängerin hat aufgerufen, sich für den Frieden einzusetzen und für die Demokratie. Sie selbst hat schon auf vielen Demonstrationen gesungen und sie findet, es passt ganz hervorragend in die Passionszeit.
Diese politische Dimension von Frieden und was ist die Abwesenheit von Frieden, ist Krieg und dann wird es ganz grausam und dann wird es ganz leidvoll und dann sind wir in der Passion und im Leiden und wie kommt man da raus und wie gehen wir miteinander um und wie stärken wir uns. Und das war jetzt eine stärkende Stunde hier.
Den ganzen Abend über herrschte eine ruhige und fast andächtige Stimmung.
Wir waren auch unsicher insofern, wie diese Mischung hinhaut, dass es ein Konzert ist und dass es über dieses Mitsingen dieser einfach wahnsinnig ernsten Lieder auch so was von der Andacht natürlich kriegt.
Denn die Musik ging ans Herz. Applaus gab es erst ganz zum Schluss, wie es in einem klassischen Konzert üblich ist. Die Besucher waren begeistert.
Was ganz Außergewöhnliches.
Schön zum Runterkommen.
Gemeinsam miteinander singen ist natürlich noch viel schöner.
So was habe ich noch nie erlebt. Und die singen toll.
Wer es verpasst hat, im Herbst wird es wieder ein Mitsingkonzert geben. Voraussichtlich am 24. Oktober. Also am besten schon mal in den Kalender eintragen. Brigitte Strauß für das MKR.
Und die Zeit bis zum nächsten Mitsingkonzert, die können Sie ganz einfach mit dem Podcast Lieder zwischen Himmel und Erde von Monika Drasch überbrücken. Darin stellt die Musikerin regelmäßig ein Lied vor, das sich um das Kirchenjahr dreht. Mal augenzwinkernd, mal frech, aber immer zum Seufzen schön. Sie hören das MKR an diesem Montag. Grüß Gott. Schöne Erinnerungen sind doch echte Schätze. Wir können in ihnen schwelgen, sie uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und uns von ihnen tragen lassen. Und genau das machen wir hier im MKR jeden Montag mit unserem Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Hallo, ich bin Maria Ertl, Redakteurin beim MKR. Und mein Highlight der Woche war: endlich Frühling und damit endlich wieder was los auf den Sportplätzen. Egal ob Fußball, Tennis, die Stockschützen, egal welcher Verein, man sieht sich wieder. Man hat auch ohne sich zu verabreden wieder eine Anlaufstelle, wo man sich trifft zum Ratschen, zum gemeinsamen Sporteln. Alles wird wieder lebendiger, genau wie in der Natur. Die Wiesen sind grün und bunt, die Vögel zwitschern und hüpfen durch die Bäume und genauso bricht in den Gemeinden wieder das Leben aus. Alle sind froh, dass es wieder nach draußen geht, die kalte Zeit dem Ende zugeht, wo man auch mal die Nachmittage, die Abende sowieso häufiger allein verbringt. Was für ein wundervoller Beitrag, den alle Vereine hier leisten, für ein Miteinander von Alt und Jung. Schön, dass es endlich rauswärts geht.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR.
Mehr Tiefgang für den Süden.